Und deshalb glaube ich, brauchen wir einen Moment, in dem wir uns selbst besinnen und sagen, was ist denn gesund? Wir wissen doch, was gesund ist. Und lasst uns das mal festlegen, auch gesetzgeberisch. Dann ist, glaube ich, schon viel getan. Dafür bin ich überzeugt, wird die Gen Z uns ein Stück weit helfen. Und alles andere müssen wir dann schon irgendwie auch selber machen. Das sind aber nicht nur die Politikerinnen, das sind wir alle. Das sind die Ärzte, die sagen müssen, 24 Stunden Schichten, ich glaube, es hackt. Das kann doch nicht gut sein. Wer will sich denn von jemandem operieren lassen, der seit 24 Stunden im Dienst ist? Ne? So, lasst uns mal diese tradierten Systeme aufbrechen und gemeinsam für gesunde Reformen kämpfen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Alles muss raus Podcasts, ich habe heute ein Gespräch geführt. Heute ist Sonntag, 14 Uhr, ein Sonntag, an dem ich mich eigentlich ausruhen müsste. Und ich sage das, weil das für das Gespräch, was ihr gleich hören werdet, wichtig ist. Denn ich spreche mit Antje Kappek über Leistungsdruck als Politiker. Also ich spreche mit ihr darüber, warum Kevin Kühnert vor einer Woche bekannt gegeben hat, dass er zurücktreten wird. Was passiert eigentlich in dieser Politik? Warum sind diese Politiker und Politikerinnen so erschöpft? Und Antje Kappek ist zurückgetreten. Sie hat sich dafür entschieden, aufgrund von Leistungsdruck als Politikerin, hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss aufhören. Und sie hat natürlich den Weg zurück wieder in die Politik gefunden. Und ich will mit ihr darüber sprechen, was es bei ihr ausgelöst hat. Also was war der Grund dafür, dass sie einfach gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und das wird ein Gespräch, überraschenderweise, über eigentlich den Zustand unserer Gesellschaft. Also wir lernen in diesem Gespräch sehr viel darüber, wie erschöpft wir als Gesellschaft eigentlich sind und dass die Aufgabe der Politik eigentlich sein müsste, sich darum zu kümmern, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht so erschöpft fühlen, dass sie nicht so erschöpft sind, dass wir mehr Freizeit haben, mehr Ruhe haben, mehr Muße haben, um eben auch wieder besser funktionieren zu können. Und in diesem sehr schönen Gespräch, in dem Antje Kappek und ich feststellen, dass wir beide seltsame Hobbys entwickelt haben, um mit Stress umzugehen, reden wir auch darüber, was wir besser machen können und vor allem, wie wir es zusammentun können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem Gespräch hatte ich einige Erkenntnisse über Arbeit, Stress und die Fähigkeit des Neinsagens. Und ich hoffe, ihr habt sie auch. Denn das Mantra dieses Podcasts ist ja jetzt schon gar nicht mal mehr so kurz. Immer was Neues dazulernen. Ja, viel Spaß mit Antje Kappek als Politikerin der Grünen, die uns erzählt, was Überarbeitung bedeutet. Und jetzt, liebe Leute, heute kann ich wieder etwas erzählen zu Patreon. Keine Ahnung, warum ich so komische Pausen mache beim Reden. Ich glaube, das ist mein Gehirn, was nachdenkt, was es als nächstes sagt, weil ich keinen Zettel hier vor mir liegen habe, auf dem steht, was ich erzählen soll. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir Patreon machen, dass wir kurz davor sind, fast 1.000 Euro im Monat zu haben, zu unserer Verfügung zu haben, um diesen Podcast zu betreiben. Und ich finde das extrem toll, weil ich mich dann so, eigentlich wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen, von der Werbung unabhängig machen kann. Ich muss also nicht mehr lieblos ins Mikrofon hineinlügen, dass das, was ich hier gleich sage, eine unbedingte Empfehlung ist. Witzigerweise, glaube ich, gibt es für die, die nicht Patreon machen, eine Werbung. Keine Ahnung, ob das in irgendeinem Zusammenhang schädlich ist. Aber wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wollt, dass es diesen Podcast weitergibt, wird es auch weitergeben. Das ist also, ich lüge jetzt sogar, was mein Patreon betrifft. Aber wenn ihr wollt, dass es diesen Podcast weitergibt, dann geht rüber zu Patreon. Alles muss raus. Und unterstützt uns, denn dieser Podcast, das bin nicht ich, sondern das ist eine Gruppe von Menschen, die ihr euch ganz am Ende anhören könnt. Wie viele Leute da mitmachen? Marlon, Sarah, Amira, Luca, Leo, ich, also alleine die, Kasper, Anja, so viele Leute, die diesen Podcast mitmachen, mitgestalten, besser machen. Und die können wir natürlich nicht von 1.000 Euro bezahlen, aber wir können uns dahin arbeiten, dass wenigstens Leo, der freiberuflich ist, der diesen Podcast schneidet, bezahlt werden kann. Toll ist das, oder? Deswegen hier jetzt Ende Patreon-Werbung. So, letzte Woche hat Kevin Kühnert, ein Genosse von mir, ich bin ja, ist ja kein Geheimnis, ich bin ja Mitglied der SPD, bekannt gegeben, dass er zurücktritt. Er hat nicht den Grund angegeben, aber relativ schnell war klar, dass der Grund die Belastung und der Druck und dass es nicht mehr geht. Und die erste Reaktion, die ich gesehen habe, und mein Fehler war wahrscheinlich auf Twitter nachzugucken, war, dass man diesem Mann vorgeworfen habe, der kann ja gar nichts. Der hat ja noch nie richtig gearbeitet in seinem Leben. Und da kam auch die Idee zu diesem Podcast und zu diesem Gespräch mit Ihnen. Wie vermittelt man Bürgerinnen und Bürgern, im Zweifel Wählerinnen und Wählern, dass man viel arbeitet als Politiker und als Berufspolitikerin? Also sozusagen, ich habe jetzt mal in diese beiden Richtungen gegendert. Also wie haben Sie damals und heute gesagt, ich arbeite ganz schön viel, Leute?
Also ich glaube, erstmal hallo in die Runde. Hi. Und ich finde das ganz toll, dass wir uns jetzt genau auch über diesen Anlass unterhalten können, weil ich habe ja selber ein Buch geschrieben und als es fertig war, habe ich Kevin Kühnert geschickt und gesagt, Kevin, möchtest du nicht eine Rezension schreiben? Und habe nie eine Antwort gekriegt und war auch ein bisschen beleidigt. Und als ich die Nachricht seines Rücktritts gelesen habe, war meine erste Reaktion, Mensch, hättest du es mal gelesen? Aber also die Frage, wie erklärt man es und wie vermittelt man es, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich fange mal bei der Erklärung an. Ich habe irgendwann, als ich in der Hochzeit meines Engagements als Spitzenpolitikerin war, mal ausgerechnet, wie viel ich arbeite. Und das waren, also ich würde sagen, ein Tag mit 12 Stunden war ein sehr entspannter. 18 Stunden waren durchaus normal und es gab aber auch Zeiten, in denen war das noch mehr und zwar durchgängig. Nicht 5 Tage die Woche, sondern 7 Tage die Woche und das über Wochen und Monate ohne ein einziges Wochenende. Und wenn man so lange am Stück arbeitet, dann weiß man teilweise nicht mal mehr, was für eine Uhrzeit ist. Man verliert jeden Raum Zeitbezug. Und wenn man das dann mal gegenrechnet, gegen unsere Diät, hat man im Bundestag eine höhere Diät als im Berliner Abgeordnetenhaus, wo ich ja bin, aber dann kommt man auf Werte unter 2 Euro. Und das ist ja so eine Währung, die viele Leute im Volk auch verstehen. Ne? Was kriegst du die Stunde? Und das ist, wenn ich es im Verhältnis zur Arbeitszeit und auch zur Belastung der Arbeit setze, dann ist das alles irgendwie nicht so dolle. Jetzt will ich nicht, ich will wirklich nicht klagen, weil im Vergleich zu ganz vielen Menschen in Deutschland bekommen wir natürlich trotzdem deutlich mehr Geld. Und das ist auch eine sehr privilegierte Ausgangsposition. Aber es wird eben sehr schnell dabei übersehen, wie viel Stunden und wie viel Freizeit und wie viel Sozialleben und wie viel Gesundheit wir für diese Diät in den Topf werfen.
Mal so ganz simpel gefragt, wie kann ich mir denn die Arbeit vorstellen? Also ich glaube jetzt der Generalsekretär der SPD hat andere Aufgaben nochmal als ein Abgeordneter in Berlin. Wie sieht denn so ein Arbeitstag aus? Also was passiert denn da, dass man 18 Stunden am Stück arbeitet? Also als Beispiel, ich kann mich gerade mal 45 Minuten pro Tag konzentrieren, wenn ich schreibe. Also nur beim Schreiben, 45 Minuten, danach ist Schluss, dann bin ich ausgelaugt. Aber was macht man denn 12 bis 18 Stunden?
Man schreibt nicht, weil man Tätigkeiten braucht, die man alle nebenher und parallel schalten kann. Und Schreiben gehört nicht dazu. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich nach meinem Rücktritt als Fraktionsvorsitzende dann sehr genossen habe, dass ich auch mal wieder in Ruhe lesen und schreiben kann. Das ist den JournalistInnen sonst vorbehalten. Was man aber macht, ist den ganzen Tag kommunizieren. Also das fängt an beim Aufwachen, der erste Blick aufs Handy und dann hat man in der Regel irgendwas zwischen 50 und 300 ungelesene Nachrichten. Das wird bei Kevin Kühnert nicht anders sein. Und dann fängt man an zu sortieren. Worauf muss ich sofort antworten? Was ist ein bisschen später angesagt? Was ist jetzt parteiinterne Krisenkommunikation? Oder was sind vielleicht Presseanfragen? Was steht in meinem Kalender? Worauf muss ich mich vielleicht auch nochmal ad hoc vorbereiten? So, und dann geht das so weiter. Dann lese ich und schreibe ich Nachrichten, während ich mir die Zähne putze, während ich vielleicht es schaffe, sogar mal irgendwas zu frühstücken oder einen Kaffee trinke, während ich unter der Dusche stehe, während ich mich irgendwie von A nach B bewege und dann habe ich den Rest des Tages eine Sitzung nach der anderen. Das ist mal das kurze Absprechen von irgendwas, was ansteht auf dem Gang. Das aber, also allein für diese Besprechung geben sich andere Menschen vielleicht eine Stunde Zeit. Da hat man dann nur 5 Minuten, um mal ganz kurz das Wesentlichste zu besprechen. Oder es ist die Anleitung des eigenen Teams, um die 5 demnächst anstehenden Termine vorzubesprechen. Und dann ist es eben die Weitergabe von Informationen, ich versuche jetzt mal mich in den Generalsekretär der SPD hineinzuversetzen, in die Partei hinein kommunizieren, aber auch die Abstimmung mit dem eigenen Kabinett, vielleicht mit dem Bundeskanzler. Dann habe ich vielleicht gerade Stress mit dem Lars Klingbeil. Oder in meinem Kreisverband steht demnächst noch eine Wahl an. Also man kommuniziert auf ganz unterschiedlichen Ebenen, muss auch immer konzentriert sein, auf dass man weiß, in welchem Debattenraum läuft gerade was. Ich darf nie vergessen, alle zentrale Informationen weiterzugeben, denn ich bin sowas wie ein Scharnier, an dem alles reinläuft. Und ich bin aber auch dafür zuständig, dass alles weiterverbreitet wird. Und wenn ich das vergesse, dann kann bei mir schnell mal diese politische Welt explodieren. So, warum wissen wir davon nichts? Warum hat uns niemand mitgenommen? Warum hat der Scholz jetzt das und das gemacht und du hast uns nichts davon erzählt? So, das heißt, man steht unter einem permanenten Druck, nichts vergessen zu dürfen, den ganzen Tag zu reden und oder zu schreiben oder im besten Fall sogar beides. So, also ich habe, als ich zurückgetreten bin, es versucht, mir in eine Formel runterzubrechen, habe gesagt, es ist wie Hochleistungssport, nur ohne Bewegung.
Meine Kollegin, die das Dossier über Sie angefertigt hat, schrieb den Satz rein, ich will hier mit offenen Karten spielen, das ist sozusagen sonst, wir drehen sonst alle durch.
Alles gut.
Gut. Die hat reingeschrieben, dass Sie relativ spontan entschieden haben, zurückzutreten. Also, dass das nicht lange vorbereitet war. So scheint es auch bei Kevin Kühnert, der ja noch der, glaube ich, kurz davor bei Markus Lanz saß und irgendwie dann mit Markus Lanz darüber diskutierte, warum er nicht zurücktrete, wie zum Beispiel die Grünen-Spitze. Und da sah das überhaupt nicht so aus, als würde er zurücktreten. 3 Tage später kam dann der Rücktritt. Glauben Sie auch, dass der das auch so spontan gemacht hat wie Sie und dass man so eine Entscheidung nur spontan treffen kann?
Das kann ich für ihn nicht final beantworten. Das muss er beantworten. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es Parallelen gibt. Und man muss der Ehrlichkeit halber, und ich bin großer Fan von Ehrlichkeit, auch sagen, oft ist es ja eine Mischung aus persönlichen, sozialen, emotionalen, gesundheitlichen und aber auch politischen Gründen. Und jetzt müssen wir uns alle nichts vormachen. Wir müssen nicht bei Generalsekretär der SPD im Vorzimmer sitzen, um zu wissen, dass mit den letzten 3 Landtagswahlen, mit dem ganzen Rücktritt der Bundesspitze der Grünen natürlich ein unfassbarer Druck auf dem Kessel bestand. Und viele Menschen in diesem Land haben sich die Frage gestellt, hält die Ampel? So, und da ist er ja eine ganz zentrale Person. Insofern wird das schon auch einen politischen Hintergrund gehabt haben, warum der Druck dann so weit gestiegen ist, dass er irgendwann gesagt hat, das geht in Kombination mit dem, was ich als Mensch brauche, nicht mehr. Und was das genau ist, das möchte ich gar nicht irgendwie beurteilen und auch nicht besprechen, weil wir wissen es schlichtweg nicht. Aber also ich hatte schon für mich persönlich auch im Nachhinein das Gefühl, ich glaube, ich musste mich selbst auch ein Stück weit niederprügeln, um den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, es reicht, Leute.
Können Sie sich noch daran erinnern, an diesen Tag und an diesen Ablauf und wie diese Entscheidung und was das Hirn in diesem Moment gemacht hat?
Es war nicht eine Situation, es waren ungefähr 3. Also es waren auch Gespräche, die ich geführt habe, jeweils am Telefon. Und ich sehe genau das Setting vor meinem inneren Auge, wann und wo ich war und was dann diese Kettenreaktion bei mir ausgelöst hat. Es war ein erster Moment von, boah, dann könnt ihr mich jetzt alle mal über, nö, ich krieg das hin, ich muss mir das jetzt selber beweisen, bis dann so 2 oder 3 Tage später ich gesagt habe, nee, also was soll das, das ist doch jetzt alles Blödsinn. Jetzt ist es so, wie es ist. Und ich muss sagen, es hat mir für mich, also es schwelen ja immer so 2 Herzen, der einen Brust, das Private und das Politische. Und mein politisches Herz ist in der Stelle echt gebrochen. Mein Privates wusste intuitiv, es ist die richtige Entscheidung. Und es hat sich auch, sag ich, 2,5 Jahre später als richtig entschieden. Aber es ist natürlich ein brutaler Knick in der Karriere und es verstellt für die Zukunft auch Türen. Und da dem muss man sich...
Ernsthaft?
Ja.
Natürlich. Also trotz dessen, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der psychischer Druck, psychische Erkrankungen auch toleriert werden und eine Gesellschaft, zumindest in Großstädten, die damit umgehen lernt. Also was verstellt es denn für Türen?
Nun, es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, der sehr modern und progressiv ist und der auch erkannt hat, dass Erschöpfung bis hin zu mentalen oder psychischen Problemen Volkskrankheit Nummer 1 geworden ist. Und gleichzeitig gibt es immer noch sehr viele Menschen, die das als maximale Schwäche empfinden und auslegen. Also ich glaube, ich habe deutlich mehr positiven Zuspruch bekommen als negativen für meine Entscheidung, aber dann auch für die Entscheidung, es transparent zu machen. Aber es gibt bis heute übrigens vor allem Sozialdemokraten, die mich nicht mehr angucken und mit mir quasi nicht mehr reden, weil sie das nicht verstehen und auch missachten. Also einmal individuell, dass ich nicht gekämpft habe, die dann gesagt haben, naja, du hättest doch jetzt mal ein halbes Jahr aussitzen können und dann hättest halt mal so eine Wellnesskur gemacht und dann wäre alles wieder gut gewesen. Bis hin dazu, dass ich durch dieses Transparentmachen natürlich den ganzen Berufsstand mehr in die Öffentlichkeit gezogen habe. Und das finden nicht alle gut. Und da gibt es dann schon Menschen, die sagen, naja, also würde ich jetzt die Forderung erheben, ich wolle irgendwas werden, Ministerin oder Senatorin oder keine Ahnung was, dann würden die sagen, naja, aber kannst du das denn überhaupt? Du hast doch hier schon diese Entscheidung getroffen. Kann man sich denn darauf verlassen, dass du nicht wieder erschöpft bist?
Das habe ich mich gerade gefragt, ob, wenn Sie dann die Entscheidung treffen, das Schmargendorfer Drama abzulösen und endlich wieder wir einen vernünftigen Bürgermeister in dieser Stadt bekommen, Entschuldigung, dann wird Ihnen das wahrscheinlich vorgehalten werden, dass Sie eben diese Schwäche mal hatten. Und vermutlich wird auch Kevin Kühnert das vorgehalten werden, dass er nicht mehr konnte.
Es passt halt auch in so ein Bild, in dem die öffentliche Wahrnehmung ja eine grundnegative gegenüber PolitikerInnen ist. Also ich habe irgendwo mal gelesen, wir kommen noch in der öffentlichen Beurteilung nach den Gebrauchtwagenhändlern. Und das ist schon übel. Also gerade als Grüne möchte ich eigentlich nicht für diese Branche stehen.
Könnte Kevin Kühnert oder Ihr Fall nicht auch ein Fall sein, dass man so parteiübergreifend Rücksicht aufeinander nimmt? Dass man Markus Söder mal sagt, Vorsicht, die Leute leisten auch, Kritik ist richtig, aber dieses fehlende Konstruktive an zum Beispiel Markus Söders Kritik an der grünen Politik, tut diesen Leuten auch weh, tut diesen Politikern auch weh. Also, dass man sich darauf einigt, einen Sprachcode wenigstens innerhalb der Politik zu haben, um sich nicht gegenseitig zu schaden.
Das kann man. Ich versuche es auch manchmal an Stellen, an denen es jetzt gar nicht so persönlich wird, sondern politisch ist. Also zum Beispiel hat ein CDU-Abgeordneter bei uns neulich mal in einer Debatte gesagt, der Robert Habeck, das ist ja der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, der kann ja gar nichts. Also mal abgesehen davon, dass ich das nicht nur für eine steile These, sondern für grundweg falsch halte, habe ich danach auch zu ihm gesagt, du pass mal auf, du musst dir mal überlegen, was für eine Wirkung das in der Bevölkerung hat, wenn du so vernichtend über amtierende Minister sprichst. Das ist demokratiegefährdend. Und das hat er dann auch eingesehen. Und na, dann habe ich gesagt, das nächste Mal formulierst du es vielleicht so, dass du sagst, die und die Vorlage, die teilen wir nicht oder wir sind politisch komplett anderer Meinung. Das ist ja alles in Ordnung. Aber dass man sich gegenseitig die Kompetenz abspricht, das finde ich persönlich auch schon too much. Wenn ich jetzt zu dem Herrn Söder gehen würde und sagen würde, wissen Sie, Herr Söder, ich finde das ein bisschen gemein, wie Sie über die Ricarda Lang sprechen und das ist ja auch verletzend, dann würde ich eine ziemlich hohe Wette darauf vergeben, dass er sagt, ja, Politik ist kein Ponyhof. Wem das zu hart ist, der ist halt zu schwach.
Ich freue mich sehr, dass ein ganz besonderer Werbepartner den Weg zu uns, zu mir, in diesem Podcast gefunden hat. Und ich freue mich aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich nicht lügen muss, wenn ich sage, ich mag die Produkte von Koro. Ich kann richtig ehrlich darüber berichten, dass ich die Produkte von Koro genieße und Freude an ihnen habe. Und ich möchte einen wirklich auch wahrhaftigen Moment aus meinem Leben mit euch teilen. Nämlich, einige werden es mitbekommen haben, ich habe für einen Marathon trainiert. Und tatsächlich war der Snack, den ich während des Trainings immer gegessen habe, weil er so gut verträglich war und mir viel Energie gegeben hat, der Bioenergy Ball Salted Peanut von Koro. Und ich will nochmal an dieser Stelle betonen, das ist nicht ausgedacht. Es ist wahr. Wahrscheinlich denken jetzt die meisten, das, weil ich so betone, dass es nicht wahr ist. Aber nochmal, es ist wirklich wahr. Diese Snacks von Koro sind sowieso die Dinge, die ich dann auch, wenn ich in der Kaufhalle bin, immer greife, weil die machen auch so einen guten Eindruck. Und dieser gute Eindruck lässt sich auch belegen. Denn Koro stellt qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische, vegane Produkte vor. Und davon sind viele in Bioqualität und viele von ihnen sind auch in Großpackungen. Sprich, man kauft lieber mehr und produziert weniger Schmutz, weniger Verpackungsmüll. Und das Prinzip von Koro, und das finde ich so gut, ist, dass sie transparent kommunizieren. Also ihr könnt Koro natürlich essen, auch ohne Marathontraining. Ihr könnt bei Koro bestellen, wenn ihr auch ein ganz reguläres Leben lebt und euch nicht die Knie kaputt macht für ein Format namens Uncovered. Ihr könnt auf koro.com bestellen und es gibt natürlich auch einen persönlichen Gutscheincode für meine Community, für meine Hörerinnen und Hörer. Und mit diesem Code bekommt ihr ganze 5% Rabatt. Der Code ist einfach mein Name, Thilo, T-H-I-L-O. Könnt ihr eingeben, dann an der passenden Stelle hinten beim Warenkorb ist das dann, glaube ich, und bekommt diese Vergünstigung. Und ich hoffe, dass ihr so viel Spaß mit den Koro-Produkten haben werdet, wie ich mit diesen Produkten Spaß und Freude habe.
Also ich glaube, das ist der richtige Ansatz und ich glaube, dass es eigentlich gesund wäre, auch für die Menschen in diesem Land eine positivere und wertschätzendere Grundstimmung vorgelebt zu bekommen. Aber die handelnden Akteure im Hier und Jetzt, glaube ich, würden sich nicht darauf einlassen. Also zumindest ein Großteil davon, weil es zu einfach ist, über so eine billige Stimmungsmache Einfluss zu nehmen. Ich muss mir ja kein politisches Konzept überlegen. Ich muss keine Antwort auf irgendeine Herausforderung entwickeln, wenn ich einfach nur das Blame Game betreibe und sage, die sind halt doof und die sind schuld daran, dass es dir schlecht geht. Das muss ich weder mit Fakten belegen noch wissenschaftlich belegen. Ich kann einfach diese Behauptung aufstellen und dann finden sich ja genug Trolle, unter anderem in den sozialen Medien, die sagen, ha, juhu, wir haben ein neues Opfer, auf das können wir uns stürzen und dann fühlen wir uns vielleicht vermeintlich für 10 Sekunden besser.
Also auf der einen Seite ist die Arbeit, diese Arbeitsbelastung Grund für diese Erschöpfung. Wie hoch ist der Anteil dieser persönlichen Beleidigungen zum Beispiel, die PolitikerInnen ja eigentlich, der sind sie ja, egal welcher Partei sie angehören, ständig ausgesetzt. Also auch AfD. Also ich meine, man darf nicht wissen, auch Menschen und auch sie werden beleidigt. Also wie hoch ist der Anteil an der Erschöpfung durch dieses persönliche Angehen am Wahlkampfstand, aber auch bei Instagram?
Der ist schon sehr hoch, aber vielleicht ist es ein ganz guter Moment, um mal zu sagen, Menschen, die in die Politik gehen und dann auch so lange dabei sind, dass sie irgendwann Spitzenpositionen einnehmen, die sind erstmal von Hause aus sehr resilient. Die können wahnsinnig viel ab und nehmen das auch nicht persönlich. Also lassen das nicht an sich heran. Und das sind Menschen, die gleichzeitig auch gerne auf der Bühne stehen und kein Problem damit haben, vor Tausenden von Menschen zu sprechen. Das ist so eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, die meisten Politikerinnen haben, übrigens ähnlich wie Schauspielerinnen oder Fernsehmoderatoren. Das ist so eigentlich ja doch ganz ähnlich gelagert. Aber es gibt Momente im Leben, wo dieser Schutzwall anfängt, Risse zu bekommen und zu bröckeln. Und dann kann es eben auch schnell belastend werden. Und ich kann das mal für mich sagen, ich war 20 Jahre oder nicht ganz, vielleicht 15 Jahre Spitzenpolitikerin und ich habe diese Auseinandersetzung geliebt. Ich liebe sie bis heute. Ich habe die berühmte Berliner Schnauze und ich gehe gerne hart und mit Witz und auch mal mit einer rhetorischen Finesse in solche Diskussionen rein. Für mich war Corona der Moment, in dem bei mir meine Schutzmauer angefangen hat zu wanken, weil es wirklich um Leben und Tod ging. Und weil man wusste, ich kann es nicht richtig machen. Alle Entscheidungen, die wir treffen, können höchstens das geringere Übel sein, aber sie betreffen das Leben und die Lebensqualität und vielleicht sogar die psychische oder physische Gesundheit von Menschen. Und das habe ich gemerkt, das hat mir sehr, sehr zugesetzt und dann konnte ich das nicht mehr so abpuffern. Wenn mich Leute auf Instagram oder Twitter beleidigen, dann sage ich ganz ehrlich, ja, das ist schade, dass Menschen glauben, sich selbst aufwerten zu müssen, indem sie andere beleidigen, aber es trifft mich nicht persönlich. Also das nehme ich weder persönlich noch nehme ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ernst. Das kann aber natürlich Ausmaße annehmen. Wir kennen berühmte Beispiele, die bis in den Freitod führen. Ich glaube, die Ärztin aus Österreich, es gibt auch andere Fälle. Und Hass im Netz, ja, kann bis zum Tod führen und das ist gefährlich. Persönlich habe es in der Form bislang nicht erlebt. Ich hoffe, ich werde es in der Form auch nicht erleben. Aber es gibt schon auch Politikerinnen, die sagen, mir wird es so zu viel, dass ich mich zum Beispiel von Social Media verabschiede. Und selbst dann kann es aber noch gefährlich werden, wenn dann zum Beispiel die private Adresse öffentlich gemacht wird und vielleicht Menschen mit Fackeln vor der Tür stehen. Das haben wir alles schon gehabt. Und dann wird es halt in einer Zeit, in der auf einmal 40% der Wählerinnen bestimmter Parteien sagen, sie finden auch Gewalt ist ein legitimes Mittel, dann wird es halt wirklich gefährlich.
Also ich finde, Sie werben gerade überhaupt nicht für den Beruf des Politikers.
Nö.
Obwohl es so wichtig wäre eigentlich, dass Menschen sich politisch aktiv beteiligen, in Berlin, in Deutschland, im Landkreis oder in den Kleinstorganen. Aber so richtig Bock hat man nicht, wenn man das hört, was sie mir gerade erzählen. Also ich meine, das ist ja nur anstrengend, das ist nur gefährlich. Man wird eigentlich, man kriegt keinen Applaus für diese sehr trockene Arbeit, die man zum Teil macht. Also sie zum Beispiel hatten den großen Plan, Berlin als, glaube ich, keine, das ist ja ein hehres Ziel, keine Unfälle, keine Unfalltoten mehr in Berlin. Das ist ja ein tolles Ziel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ viele CDUler auch gibt, die sagen, naja, wir wollen aber doch wieder 50 haben vor einer Schule. So, was bewegt einen Menschen, dann doch in die Politik zu gehen? Und dann auch noch für die Grünen, bei der man weiß, okay, ich werde einfach definitiv beleidigt werden.
Also erstmal finde ich es ganz wichtig zu sagen, dass es ein Job ist, in dem man Dinge wirklich verändern kann, in dem ich die Welt zum Besseren machen kann, sei es im Kleinen, wenn ich mich dafür einsetze, dass die drei Pappeln vor meiner Tür nicht gefällt werden oder dass neue gepflanzt werden, bis hin zum ganz Großen, wie durch die Einführung einer Kindergrundsicherung, die dazu führt, dass 40% der Kinder, die in Deutschland unter der Armutsgrenze leben, auf einmal mehr Chancen haben als vorher. So, das heißt, wenn ich was politisch erreiche, dann ist der Lohn sehr groß, weil wir, also ich glaube, es gibt so zwei Gruppen von Menschen in der Politik. Die einen, die Macht toll finden und irgendwie einen schicken Posten haben wollen, um sich selbst zu bestätigen. Und es gibt den übergroßen Teil von Menschen, die in die Politik gehen, weil sie ein bestimmtes Anliegen haben, weil sie für eine Sache oder vielleicht auch für mehrere Sachen wirklich was verändern wollen. Und wenn einem das gelingt, dann ist das, dann macht das alles andere wieder wett. Dann gibt einem das so ein positives Gefühl, dass einem, ja, dass der Lohn einfach all die negativen Konsequenzen ausgleicht. Aber viele Leute hören auf diesem Weg dahin auf oder geben auf, weil ihnen der Job zu hart ist und weil die Grundvoraussetzungen einfach wirklich knüppelhart sind. Und ich habe, also wie gesagt, ich gehe gerne in die Auseinandersetzung. Ich mag das auch, mich mit Leuten zu battlen. Aber wenn man in einer Fernsehshow steht und um einen herum das Publikum und die Stimmung so aufgeladen ist, dass man auf einmal Angst hat, dass einem irgendjemand von hinten ein Messer in den Rücken haut, dann ist halt diese Grenze irgendwann überschritten. Und da finde ich schon, dass man sich eigentlich umdrehen müsste und die Frage stellen müsste, Leute, aber von wem wollt ihr denn regiert werden? Wollt ihr von Menschen regiert werden, die nur Macht wollen? Oder wollt ihr von Leuten regiert werden, die mit euch auch darüber diskutieren, was denn der beste Weg ist? Und ich glaube, als Grüne ist das nochmal besonders ausgeprägt. Jetzt ist, es gibt gerade so einen Common Sense der reaktionären Kräfte, sagen, es ist einfach, Menschen zu mobilisieren, indem ich sage, die Grünen sind doof und hinter dieser Kampagne steckt viel Geld, weil die Grünen, die wollen Veränderung und es ist viel leichter, Angst vor Veränderung zu verkaufen, als den Menschen zu erklären, warum diese Veränderung einen persönlichen Vorteil für sie bringt. Und deshalb haben sich ganz schön viele Leute jetzt auch zusammengetan und viel Geld in Kampagnen gesteckt. Aber ich bin ja bei den Grünen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir etwas tun müssen, damit wir unsere Welt so erhalten für uns, für unsere Kinder, für unsere Kindeskinder. Und ich habe eine 11-jährige Tochter, einen 14-jährigen Sohn. Das ist für mich tagtäglich Motivation, da ins Berliner Abgeordnetenhaus zu fahren und zu sagen, ich kämpfe dafür, dass es weniger Kinder gibt und weniger ältere Menschen gibt, die jeden Tag totgefahren werden, weil das, ne, da, damit rettet mein Leben. Und das, es hat einen Grund, es hat einen Sinn, warum ich das tue, weil ich damit Menschenleben retten kann.
Ich finde, das sind, also auch als Berliner, wir sind beide gebürtige Berliner. Mhm. Ich freue mich wirklich, wirklich auf den Tag, auf den Moment, wenn wir den Ring autofrei bekommen. Von mir aus für Güterverkehr. So, es ist ein großer Traum. Ich sehe ihr Lachen. Es ist ein großer Traum. Ich weiß nicht, ob vielleicht erleben den ihre Kinder, aber irgendwie träume ich davon, dass wir das irgendwie dass wir Verkehr irgendwie überwinden. Dass wir natürlich nicht die Wirtschaft und die Industrie überwinden wollen. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass dieser Einzelpersonenverkehr irgendwie eine überholte Idee ist. Und das sage ich als jemand, der nicht die Grünen wählt, sondern einfach als Mensch mit Verstand, sage ich das. So, es hat nur das einfach.
Das ist aber was ganz Spannendes, weil an diesem Thema Verkehr kann man auch ganz viel Kultur ablesen. Der Traum von der autofreien Innenstadt, den gibt es ja in anderen Städten schon. In Oslo zum Beispiel, hochmoderne London. Stadt. Genau, aber also ich finde Oslo so ein schönes Beispiel, wenn man durch diese Stadt läuft und erstmal so ganz irritiert ist, wenn man gar nicht weiß, was ist denn jetzt hier irgendwie los, bis man versteht, ja, hier fahren Straßenbahnen und hier fährt eine U-Bahn und hier gehen Menschen zu Fuß. Aber es gibt keine Autos. Es ist so viel stiller und ruhiger und weniger stressig. Die einzige Ausnahme ist der Wirtschaftsverkehr. Und auch das ist so eine Diskussion, wo wir immer sagen, ja, die arme Krankenschwester, die dann aus Spandau nachts um 4 zur Schicht in die Charité fahren muss, mal abgesehen davon, dass die viele Krankenschwestern sich das Auto gar nicht leisten können, muss ich doch gerade für sie eigentlich zum Beispiel Bus und Bahn so anbieten, dass sie jederzeit ohne Angst und sicher und komfortabel von der Arbeit nach Hause kommt. Und in anderen Städten funktioniert das, aber aus einem ganz einfachen Grund, weil dort das Auto nicht so eine überhöhte soziale Bedeutung hat. Und das kann man auch nochmal weiten. Vieles in der politischen Auseinandersetzung in Deutschland hat eigentlich nicht wirklich was mit dem Inhalt zu tun, sondern es geht um Status erreichen und Status sichern und die eigenen Privilegien verteidigen oder das Gefühl der Abgehängtheit, obwohl man eigentlich gar nicht abgehängt ist. Und das, also eigentlich ist es viel häufiger eine emotionale Debatte und dadurch wird sie auch so unglaublich heftig geführt.
Wie verarbeitet eigentlich die eigene Seele, ihre Seele, dieses Paradox, dass man was Gutes will und man wird dafür aber massiv angefeindet? Und die, die was Schlechtes wollen, kriegen, ich nenne es immer so, teuflischen Applaus. Wie verarbeitet man das?
Manchmal kotze ich im Strahl, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es gibt, ich sitze nicht nur im Verkehrsausschuss, ich sitze auch im Innenausschuss und ich muss manchmal während der Ausschusssitzung aufstehen und raus auf den Gang gehen und schreien, weil ich es wirklich einfach ekelhaft finde, wie die Diskussionen geführt werden, die so dumm sind, also so fern von jedem fachlichen Anspruch. Und ich mir denke, ja, aber ihr regiert uns doch gerade. Und ihr habt A, keine Ahnung, ihr habt B, überhaupt gar kein Interesse, was für die Leute in der Stadt zu machen. Und C, ist das alles auf dem Niveau von vom Stammtisch an der Ecke. So, und das, der hat nichts gegen den Stammtisch an der Ecke, der hat eine wichtige soziale Bedeutung. Aber von Politikerinnen, die viel Geld für den Job bekommen, erwarte ich, dass sie sich ein bisschen mehr Hirnschmalz, ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie man denn Probleme löst. Und das ist oft nicht so. Aber da hilft, glaube ich, auch einfach nur, da helfen so übliche Strategien wie Sport machen, Fahrrad fahren, auch mal irgendwie in Gang reinschreien oder irgendwas Positives tun. Und das habe ich in den letzten 2 Jahren gelernt. Und das habe ich in der Vergangenheit oder in der ersten Phase meines politischen Wirkens viel zu stark vernachlässigt. Und sagen muss, man muss in diesem Job Mensch bleiben und man muss den Menschen, die menschliche Seite in sich total pflegen, weil sonst wird es irgendwann zu bitter.
Ihr Vater war ja auch Politiker und am Abgeordnetenhaus in Berlin tätig. Wie vergleichen Sie die Arbeit, die Ihr Vater gemacht hat, mit Ihrer eigenen Arbeit? Was würden Sie sagen, ist der allergrößte Unterschied, außer dass die Mauer wahrscheinlich weg ist?
Außer dass die Mauer weg ist, ist der größte Unterschied, dass es keine Handys gab. Und überhaupt das berühmte Tastentelefon oder wahrscheinlich am Anfang noch die Wählscheibe. Mein Vater hat ein Diktiergerät gehabt und dann ist der mit einem Stapel Zeitungen an den See gefahren, wie in Hallensee oder Teufelssee oder irgend sowas, irgendwas in West-Berlin, und hat Zeitung gelesen und hat sich Gedanken darüber gemacht, was er politisch machen will. Und dann hat er das in sein Diktiergerät gesprochen und ist dann irgendwann nach 3-4 Stunden zurück ins Büro gefahren und hat es umgesetzt. Und das war einfach viel, viel entspannter als unser Job heute, in dem wir 5, 6, 7 Sachen gleichzeitig machen, in dem der Anspruch auch höher ist und die permanente Erreichbarkeit auch dazu führt, dass man sich gar nicht mehr abgrenzen kann. Ja, ich glaube, das ist so der größte Unterschied.
Ich finde total spannend, dass wir, wenn wir es jetzt richtig machen, von Ihnen und von Kevin Kühnert und anderen PolitikerInnen lernen können, weil das sind ja Probleme, die unsere Gesellschaft im Allgemeinen betrifft.
Ja, die haben
das
alle.
Ist ja nicht, das haben wir alle. Also ja. Die Krankenschwester aus Spandau muss 20 Sachen gleichzeitig machen aufgrund auch Digitalisierung. All der Vorteile, also es hat ja Vorteile. Es gibt in Deutschland irrsinnig viele Regeln für den Arbeitsschutz. Warum gibt es das eigentlich nicht für Politiker? Also was sind die Arbeitsschutzmaßnahmen, die eigentlich eingeführt werden müssten?
Ich glaube, dass wir alle mehr Arbeitsschutzmaßnahmen bräuchten, die uns ermöglichen, dass wir uns regelmäßig regenerieren können und auch mal Pause machen können. Und das ist für alle Berufsgruppen, ich möchte sagen, für alle Menschen abhanden gekommen. Ich sehe das sogar bei meinen Kindern, die in die Schule gehen. Die sind immer on. Es sei denn, wir zwingen sie dazu, oft zu sein und das geht nur mit großem Protest. Aber bei Politikerinnen kommt noch hinzu das berühmte Phänomen von die da oben. Und egal, was wir machen, wird bei uns sehr schnell das, was man anderen Menschen zubilligt, uns aberkannt. Also am krassesten finde ich das Beispiel des Kinderkriegens. Wenn ich als Abgeordnete schwanger bin, dann arbeite ich genauso wie jede andere berufstätige Frau bis zum Mutterschutz. Dann gehe ich in den Mutterschutz, bin aber natürlich für die ganzen Parteigeschichten trotzdem weiterhin ansprechbar. In meinem Fall sogar bis in den Kreissaal hinein. Und dann habe ich formal ja noch die, ich glaube, 6 oder 8 Wochen Mutterschutz nach der Geburt. Aber auch da ist es schon so, dass eigentlich es die Erwartungshaltung gibt, dass man dann ja irgendwie, ja, also klar, die erste Woche, da muss man vielleicht dann sich noch mal ein bisschen eingewöhnen, aber irgendwie wird dann schon auch erwartet, dass man sich mal zurückmeldet und vielleicht auch schon mal irgendwie an einer digitalen Sitzung teilnimmt. Und wenn der Mutterschutz abgelaufen ist, dann gibt's nichts mehr. Dann hat man wieder zu arbeiten, weil Elternzeit gibt es für Abgeordnete nicht. Denn wir könnten ja theoretisch ein Kind nach dem anderen bekommen und die ganze Zeit die dicke Diät kassieren. Und das geht ja wirklich nicht. Also dann würden wir ja gar nicht arbeiten. Und weil man das verhindern will, haben Abgeordnete in Gesamtdeutschland keinen Anspruch auf Elternzeit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist körperlich, seelisch, emotional brutal. Also nicht jede Geburt verläuft glatt. Und das ist schon, also das ist schon echt knüppelhart, wenn man bedenkt, was man dann auch ausgleichen muss. In anderen Kulturen gibt es Wochenbett, da ist man 40 Wochen irgendwie zu Hause und wird gepflegt. Und bei uns erwartet man aber, dass man irgendwie am besten Fall halb blutend noch schon wieder an der Kanzel steht und Reden schwingt.
Was können wir als Gesellschaft dagegen unternehmen? Ist das der Moment, wo wir vielleicht auch, also nicht nur Kevin Kühnerts und ihre Erschöpfung, sondern einfach die Erschöpfung, ich habe ja das Gefühl, dass unsere gesamte Gesellschaft kurz vorm Burnout steht und erschöpft ist. Ist das der Moment, wo man sagt, okay, ich gehe in die Politik, um genau daran was zu ändern?
Ich glaube,
gibt es irgendwann eine Burnout-Partei, die wir gründen?
Also, nee, ich glaube schon, dass wir keine neue Partei dafür brauchen, weil die Erkenntnisse, die gibt es alle. Das Umsetzen ist das Schwierige, weil es eben um die berühmten Privilegien geht und weil jede Verschiebung in den tradierten Systemen auf massive Widerstände und Interessen stößt. Ich gebe mal ein Beispiel. In vielen anderen europäischen Ländern hat man die 4-Tage-Woche eingeführt. Ist eine wirklich richtig sinnvolle Sache, die nachgewiesenermaßen dazu führt, dass Menschen gesünder sind, produktiver sind, dass sie mehr Arbeitsleistung erbringen. Also ich zahle sie zwar für weniger Stunden, aber in diesen weniger Stunden sind sie um vieles produktiver, weil sie eben erholter sind und weil sie auch noch Zeit für andere Dinge haben. Trotz alledem gibt es hier große Widerstände in Deutschland, vor allem der Arbeitgeberverbände, die sagen, oh Sodom und Gomorra, das geht ja wirklich nicht und die Deutschen werden immer fauler und wir sind nicht konkurrenzfähig und ich muss das jetzt gar nicht ausführen, das könnte der Kevin Kühnert viel besser als ich. Und das ist so ein einfaches Beispiel, was zeigt, wir haben die Erkenntnis darüber, dass einfache Methoden helfen können, dass es uns allen besser geht und dass sogar das, was wir als Gesellschaft, als Volkswirtschaft produzieren, besser werden würde, dass wir innovativer werden, dass wir kreativer, sozialer und so weiter werden. Das hat nur positive Aspekte. Und trotzdem können wir uns nicht dazu aufmachen, diese Veränderung einzuführen, weil die Angst vor der Veränderung größer ist als die Erkenntnis darüber, dass es mir individuell gut geht. Und das ist wie das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Deshalb kämpft man als Grüner trotzdem weiter, weil es einfach manchmal nicht darum geht, den Leuten nach dem Maul zu reden, sondern zu wissen, was richtig ist. Und davon überzeugt zu sein und mit Haltung genau dafür einzustehen. Und das war etwas, was Willy Brandt schon erkannt hat. Und das, glaube ich, ist nach wie vor richtig. In Zeiten, in denen sich die Meinung der Leute so schnell ändert, in denen die Ängste so riesengroß sind und Politiker selbst ihre tiefsten Grundüberzeugungen auf einmal aufgeben, weil man glaubt, man müsse das jetzt halt machen, die führen nur zu Verunsicherung und dann auch zu Erschöpfung. Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Moment, in dem wir uns selbst besinnen und sagen, was ist denn gesund? Wir wissen doch, was gesund ist. Und lasst uns das mal festlegen, auch gesetzgeberisch. Dann ist, glaube ich, schon viel getan. Dafür bin ich überzeugt, wird die Gen Z uns ein Stück weit helfen. Und alles andere müssen wir dann schon irgendwie auch selber machen. Das sind aber nicht nur die Politikerinnen, das sind wir alle. Das sind die Ärzte, die sagen müssen, 24 Stunden Schichten, ich glaube, es hackt. Das kann doch nicht gut sein. Wer will sich denn von jemandem operieren lassen, der seit 24 Stunden im Dienst ist? Ne? So, lasst uns mal diese tradierten Systeme aufbrechen und gemeinsam für gesunde Reformen kämpfen.
Wie haben Sie es geschafft, wieder Lust? Also ich höre Ihnen zu und bin total begeistert. Das ist ja, das schaffen Sie, weil Sie genesen sind. Wie haben Sie das geschafft, wieder Kraft zu finden, wieder Lust zu finden? Ich glaube, das ist richtig für die Welt, Gedanken.
Also erstmal habe ich keinen klassischen Burnout gehabt, sondern für mich war es wirklich ein Moment tiefster, nicht nur körperlicher Erschöpfung, sondern vor allem auch politischer Erschöpfung. Das hatte, wie gesagt, viel auch mit dieser Corona-Pandemie zu tun und der Frage, kann man das so machen? Und ich habe gemerkt, der Preis war für mich zu hoch, sodass ich dann, ja, wie gesagt, mich selbst irgendwann zwingen muss, sozusagen, stopp halt, so kannst du nicht weitermachen. Aber ich bin trotz alledem leidenschaftliche Politikerin. Ich bin nicht nur frech genug, um das zu machen, sondern ich bin auch gebürtige Berlinerin und als solche liebe ich meine Stadt und ich möchte das Beste nicht nur für mich und meine Kinder, sondern für die ganze Stadt. Ich bin ja selber Bürgerin und möchte als solche einfach an einem coolen Ort leben. Und das hat für mich erfordert, dass ich erstmal ein halbes Jahr Pause gemacht habe und ganz viel gelesen habe und festgestellt habe, es gibt einfach super viele kluge Leute da draußen, die mich inspirieren. Dafür hatte ich vorher keine Zeit und das ist etwas, was ich mir bewahrt habe. Podcast hören, Bücher lesen, in Gespräche mit Menschen gehen, weil das erdet einen und das bringt einen wieder zu den Punkten, von denen man überzeugt ist, wo man denkt, aha, ich habe was verstanden, dieser Weg ist jetzt der richtige und den möchte ich gehen, weil dann macht's auch Spaß. Und das Zweite, was ich für mich erkannt habe, ist, dass ich auch als Privatperson Dinge tun muss, die mir nachhaltig Kraft geben. Und ich habe, das erzähle ich sehr gerne, diese Erkenntnis so liebe, ich habe für mich eine Bucketlist erstellt, die jetzt nicht auf den Tod ausgerichtet ist, sondern auf die Frage, was wollte ich eigentlich schon immer mal machen, weil ich glaube, dass es mir Freude bringt. Also ich habe so ein bisschen die klassische Bucketlist mit Marie Kondo vermischt und gesagt, what brings me the sparkle of joy? Und habe angefangen, sehr lustige Dinge zu tun, wie Moosbilder gestalten oder habe einen Emaillierkurs in Oranienburg gemacht und oder ich bin einmal nach Island gefahren. Als Geografin war das ein Lebenstraum von mir.
Ich muss Sie da unterbrechen. Ich glaube, wir sind ein und dieselbe Person. Ich habe Sticken gelernt. Ich liebe Island. Ich fahre zweimal im Jahr nach Island. Ja, ich habe Steine gesammelt in meiner Jugend und bin so Hobbygeologe. Also sozusagen, da sind ja ganz groß. Also die Erschöpfung bei mir ist auch so groß, dass ich immer so kurz davor bin zu sagen, ich lasse diesen Bums hier einfach.
Nein, nicht machen. Nur weniger davon machen. Manchmal ist weniger mehr.
Das ist so schwer. Ich finde, das Schwerste ist, Nein zu sagen und weniger zu machen.
Aber das kann man üben. Das Nein in sich zu trainieren, da gibt es sogar tolle Kinderbücher drüber.
Wie schaffen wir das? Also wir beide sprechen ja immer noch aus einer sehr privilegierten Position heraus, dass wir sagen, ach Mensch, da nehme ich mir mal Zeit, da fahre ich nach Island, ich lerne in Oranienburg emaillieren. Das ist, um bei der Krankenschwester aus Spandau zu bleiben. Die hat nicht die Möglichkeit oder nur ganz geringe Möglichkeiten, sich zu erholen. Wie machen wir es möglich, dass diesen Menschen auch diese Zugänge zur Verfügung stehen, dass sie sich ausruhen können? Ist es dann wieder die Politik, worüber wir eben gerade gesprochen haben?
Es ist in weiten Teilen die Politik, die es der alleinerziehenden Mutter, egal welchen Job sie hat, ermöglicht, dass ein Großteil der Care-Arbeit durch das System übernommen wird und dass sie sich weniger Sorgen machen muss. Die Frage, wo melde ich, auf welcher Schule melde ich meine Kinder an oder wie komme ich denn jetzt zu dem einen Gutschein, den ich für dieses oder jenes Amt brauche. Ich kann entbürokratisieren, gerade für Familien und Eltern, die oft nicht nur in der Rush-Hour ihres Lebens stehen, sondern einfach auch wahnsinnig viel Belastung durch tausendfache Mehrfachaufgaben haben. Das gilt übrigens auch für ältere Menschen oder Menschen, die pflegen. Ne? Das ist auch so etwas, da kommen ganz viele Leute irgendwann hin, dass sie irgendjemanden in der Familie pflegen müssen und alle fangen wieder am Punkt Null an und wissen gar nicht, was soll ich denn jetzt tun? Wie funktioniert das? Wie ist das nochmal mit der Pflegeversicherung? Und gibt es irgendwo einen Pflegedienst oder wo bekomme ich Unterstützung her? Und dass man hierfür viel mehr Anleitung bietet und auch entlastet. Das können sowohl Arbeitgeber oder auch Firmen übernehmen. Das kann aber auch die Gesellschaft als solche. Das hat was mit Bezahlung zu tun. Das hat was mit Arbeitszeiten zu tun. Es hat was mit einer allgemeinen Erkenntnis zu tun, dass es nicht so gesund ist, wenn ich immer on bin, sondern ab und zu es auch schön ist, wenn ich mal off bin. Ich glaube, man kann im Kleinen Nachbarschaftsinitiativen anbieten und sagen, kommt Leute, lasst uns gemeinsam unsere Baumscheiben bepflanzen. Und dann bringe ich Leute zusammen, die was mit ihren Händen machen, die etwas Produktives tun und sehen, hier entsteht was Schönes durch mich. Und ich kann mich jeden Tag, wenn ich dann dran vorbeigehe, daran erfreuen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Ansätze. Die Charité könnte zum Beispiel sagen, no more 24-Stunden-Schichten, auch nicht für die Krankenschwester. Wir beide können ganz viel darüber reden, um Menschen auch nochmal bewusst zu machen, dass das Nein bei einem selbst anfängt und dass ich bestimmte Gegebenheiten auch nicht einfach hinnehmen muss. Ich muss es auch nicht hinnehmen, dass Sozialberufe wirklich schlecht bezahlt werden, sondern ich kann auch mal sagen, nee, wir fordern jetzt hier als Verband insgesamt mehr. So, es ist, ne, die Sozialarbeiterin hat studiert und der Referent im Bundeswirtschaftsministerium hat studiert und sie verdienen aber unterschiedlich viel.
Ich würde sagen, in meinem Leben gab es zwei Momente, wo ich wirklich vor so einer totalen Erschöpfung stand, habe es mit Hilfe von Therapie und mit sozusagen ordentlicher Arbeit an sich selbst auch wieder überwunden. Wie ist das bei Ihnen? Bei mir lauert diese Angst vor der Erschöpfung irgendwie wie so das Nichts aus der unendlichen Geschichte, immer so in dunklen Ecken. Ich habe immer Angst, dass dieses Gefühl, dass es geht nicht weiter, wiederkommt. Wie ist das bei Ihnen?
Nee, das habe ich nicht, weil ich mittlerweile wirklich gutes Frühwarnsystem bei mir integriert habe, was sagt, wenn bestimmte Symptome auftauchen, dann weiß ich, ich muss einen Gang runterschalten. Und dann kommuniziere ich das auch überall. Und ich habe auch gelernt, mir meine eigene Produktivität viel stärker anzuerkennen. Also, dass andere Leute sagen, boah, du machst so unglaublich viel und du stehst jeden Tag in der Zeitung und machst dies und das. Das wäre früher an mir durchgerauscht. Und heute kann ich sagen, nee, dann arbeite ich das Wochenende halt mal nicht so, sondern ich gebe...
Wie viel schlechtes Gewissen?
Immer weniger. Und ich glaube, deshalb ist der erste Punkt, einfach mal machen, weil dann lernt man nämlich zwei Dinge. Erstens, schlechtes Gewissen ist für gar nichts im Leben gut. Sollte man grundsätzlich versuchen, auf ein Blatt Papier schreiben, zusammenknüllen und wegwerfen. Schlechtes Gewissen ist einfach komplett überflüssig. Und zweitens ist dieses Pause machen etwas, was eigentlich fast immer dazu führt, dass wenn ich dann doch wieder anfange, etwas zu tun, dass ich dann viel schneller und produktiver und effizienter bin. Das heißt, es ist auch okay, weniger zu machen, weil am Ende wahrscheinlich trotzdem genauso viel dabei rauskommt, weil ich auch mehr Zeit habe, einfach mal Gedanken unkoordiniert sich formieren zu lassen. Und dann kommt manchmal so ein genialer, brillanter Gedanke hinten raus, auf den wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich die ganze Zeit immer nur renne und renne in meinem Hamsterrad. Das ist ja, ne, die Qualität des Denkens, die lässt ja auch nach, wenn ich einfach immer nur renne und mache und schaffe. Deshalb einfach mal ausprobieren und sich gönnen. Und vielleicht muss man sich, also man muss sich ja selber überlisten. Deshalb ist die Frage, welche Formel funktioniert für mich individuell? Das könnte in Ihrem Fall vielleicht sein, ich starte ein Experiment aus als journalistisches Projekt und beobachte mich dabei und dann schreibe ich ein Buch drüber.
Sie haben vorhin gesagt, dass das politische Herz und das private Herz zwei Herzen sind, aber Ihre Bekanntgabe der Erschöpfung, Kühnerts Rücktritt, das ist ja eine private Entscheidung, die politisch wird. Dass wir beide darüber so offen reden, dass wir den Zustand der Gesellschaft diskutieren, ist ein Ergebnis Ihrer beider Bekanntgaben im Prinzip. Kann man das vielleicht gar nicht so leicht trennen? Politik und das Private, also kriegt man es gar nicht auseinandergefisselt? Das ist so, wir müssen lernen, dass Politiker und Politikerinnen einfach echte Menschen sind und keine Maschinen.
Es gibt viele Politikerinnen, die ganz privat zurücktreten, von denen merkt man nichts. Und ich glaube, es hat immer auch etwas damit zu tun, wie schwerwiegend die Diagnose ist. Also ich glaube, in dem Moment, wo Menschen zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekommen, ist das ein ganz anderer Schnack. Dann habe ich keine Kapazitäten, mich noch mit anderem, obwohl, das stimmt auch nicht. Es gibt auch Leute, die sich dann gerade mit der Arbeit ablenken.
Regine also, Hildebrand, wir erinnern uns, also ich glaube, die Berliner und Brandenburger kennen sie, ja. Außerhalb Berlin und Brandenburgs ist sie, glaube ich, nicht so bekannt.
Deshalb verallgemeinern kann man das sowieso nie. Menschen gehen alle unterschiedlich mit sowas um. Aber ich wollte nur sagen, es gibt ganz viele, die im Stillen auch Krankheiten mit sich selbst ausmachen und gar nicht drüber reden und es auch nicht möchten und die vielleicht zurücktreten und sagen so, ich bin jetzt raus und tschüss. Davon gibt es auch einige. Und wir wissen auch noch nicht, wie Kevin Kühnert damit umgehen wird. Wir haben ja im Moment auch nur von ihm die Verlautbarung, dass er sich jetzt darum kümmern möchte, gesund zu werden. Und das wünsche ich ihm auch wirklich von Herzen, dass ihm das gelingt. Und dann, glaube ich, wird er auch zurückkommen. Die Berliner SPD braucht doch so Aushängeschilder wie Kevin Kühnert.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, die SPD, nicht die Berliner SPD, sondern die ganze SPD braucht Kevin Kühnert. Zumindest ein bestimmter Teil der SPD braucht Kevin Kühnert.
Ich glaube, die SPD braucht vor allem Kevin Kühnert, der total erholt zurückkommt und wieder zur alten Radikalität zurückfindet, für die er mal bekannt geworden ist. So haben wir ihn alle geschätzt. Und aus der Zeit kenne ich ihn noch. Er ist ja auch Berliner. Und fand das total gut, dass er da den Laden aufgemischt hat. Und das hat er in letzter Zeit schon auch bei ihm immer mehr nachgelassen. Insofern, manchmal ist 3 Schritte zurückgehen ja auch die richtige Bewegung, um Anlauf zu nehmen für den nächsten Wumms. So.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort.
Sehr schön.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kappek.
Ja, danke auch. Hat viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.